wir danken für die Spende. Unser himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen öffnest, deine Arbeit zu unterstützen. Helfen diesen Leuten, welche Hilfe brauchen. Hilf uns auch, dieses Geld weiterzureichen, dass deine Arbeit unterstützt wird und gemacht wird. Du hast jetzt auch gehört, wie viele Leute haben Not dabei. Und ich bitte dich, segne diesen Ablauf. Amen.
Es ist eine große Freude, da zu sein. Und ich hoffe, jeder versteht mich, auch die Übersetzung. Muss ich da auf was achten? Du machst das simultan, ja? Super. Vielen Dank, ihr habt euer Gotteshaus so wunderschön gestaltet. Ich fand die Dekoration hier einfach klasse. Vielen, vielen Dank dafür. So geschmackvoll und so warm. Herzlichen Dank. Auch für die Einladung, hier sein zu dürfen. Und ihr habt ein bisschen von dem gehört mit Angela, woher wir kommen und was wir getan haben die letzten Jahre. Und ich möchte euch da noch von einer anderen Begebenheit erzählen. Wir haben über diese 10 Jahre dort viele Missionare kennengelernt. Und eine stach mir besonders ins Auge, auf positive Art und Weise. Eine junge Frau, Anfang 30, Daniela Bayer. Und sie war bei uns zu Gast, Daniela Bayer. Und sie war bei uns zu Gast und erzählte von ihrer Reise mit Gott. Das Leben eines Missionars ist manchmal von vielen, vielen Dingen geprägt, von vielen Unsicherheiten, Visa-Fragen. Man darf rein, man darf mal nicht rein, man muss draußen bleiben, irgendwo hängt man in der Warteschleife. Man ist jahrelang unterwegs, um eine Ausbildung zu machen, Sprache lernen. Sie sprach inzwischen 3 oder 4 Sprachen. Sie war eine begabte, wirklich ausgezeichnete Missionarin. Und mit vielen Fragen auf dem Herzen, wo Gott sie denn letztendlich hinschicken würde, in Afghanistan. Weil dort war und ist heute immer noch Bürgerkrieg und ihr kennt die Situation. Vor 10 Jahren war es ganz dramatisch, vor 5 Jahren dann noch viel schlimmer mit vielen, vielen Attentaten. Ja, aber ich erzähle euch später von der Geschichte weiter. Sie hat uns dann auch berichtet von einem besonderen Volk und einem Ereignis, das vor über 100 Jahren stattfand. Ein Volk in den Bergen im Osten Afghanistans, weit entfernt. Und wenn ihr wisst, was das im Arabischen bedeutet, Kafiristan, das sind die Kafirs, die Leute, die nicht glauben. Ein Volk auf einem Hochplateau, das den islamischen Glauben noch nicht angenommen hatte und alle anderen Völker drumherum und Nationen und Stämme islamisch waren. Dort oben legten die Kafirs. Und diese Menschen dort oben hörten von Missionaren, die nach Kabul kamen. Unter dem Einfluss der Briten, die versucht haben, dieses Land zu erobern. Und schickten Boten in die Stadt, tagelang gereist, und fragten dort nach, könnt ihr uns jemanden schicken, der uns von eurem Gott erzählt? Der von eurem Gott berichtet. Und die Mitarbeiter dort sagten, wir sind so überlastet mit aller Arbeit und haben keinen einzigen Mann frei, den wir euch mitgeben könnten. Ja, diese Geschichte ist dokumentiert, liebe Geschwister. Ein paar Jahre später hat der Emir, der islamische Herrscher Kabuls, dann eine Kampagne gestartet. Er hat davon Wind bekommen und seine Truppen da hoch in die Berge geschickt. Und dieses Volk unterworfen, dieses Volk, das sind die heutigen Nuristanis, und hat sie zwangsislamisiert. Das war es gewesen. Aber lasst uns in das Wort Gottes schauen. Lasst uns hineingehen in das Wort Gottes, was uns unser allerliebster Mensch dort, der liebe David, erzählt in seinem Psalm. Und wir wollen uns heute mit dem Segen Gottes beschäftigen. Wir kommen so mehr und mehr auf Erntedank zu und da spielt es doch für uns eine ganz große Rolle. Und für die Menschen des Nahen Ostens ist es noch viel wichtiger. Lasst uns diesen Psalm lesen. Psalm 67. Ich muss manchmal ein bisschen umdenken. In anderen Kulturen werden die Zahlen anders ausgesprochen. Psalm 67, ein Lied, und dieser David bringt uns das Singen bei, einer, der ganz nah am Herzen Gottes ist, ein Lied vorzusingen, ein Lied zum Saitenspiel. Lasst uns unserem Gott jubeln und preisen. Und so fängt er an. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Angesicht leuchten, dass man auf Erden erkenne seine Wege, unter allen Heiden sein Heil. Danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf ihn. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir, Gott, die Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Alle fürchte ihn. Ein Lied, so wie wir sie gesungen haben, schon vor 3000 Jahren von einem Mann gedichtet, der am Herzen Gottes so nah dran war und der so viel wusste von Gott und in seinen Liedern niedergeschrieben hatte. Wie ich meine theologische Ausbildung gemacht habe, da hatten wir einen Lehrer, der hat uns Geschichte beigebracht über Luther. Wisst ihr, wie er das gemacht hat? Der hat uns die Lieder Luthers vorgesungen. So hat er uns Luthers Theologie und Luthers Lebensgeschichte übermittelt. Das ist so existenziell für uns Christen. Für uns Gläubige, die nah ans Herz Gottes ran wollen, dass wir singen und unseren Gott loben und preisen, dass er ist. Wie er ist mit seinem Segen und wie er ist mit seiner Gnade uns gegenüber und wie er ist mit seinem Antlitz, das über uns scheint. Gott wendet sich uns zu mit seiner ganzen Freundlichkeit. Könnt ihr euch vorstellen, Gott wendet sich seinen Menschen zu mit einem Lächeln auf den Lippen und seine ganze Gegenwart kommt. Das ist das, was David hier in Verwendung des aaronitischen Segens, der schon viele hundert Jahre bekannt war in seinem Volk, verwendet in diesem Lied. Dieser Psalm bringt uns eine Wahrheit. Eine Wahrheit. Dieser Psalm bringt uns eine Botschaft vom Segen Gottes. Und damit möchte ich euch heute konfrontieren. Das will ich euch heute bringen. Gott segnet sein in Gnaden, in Segen und in seiner Gegenwart. Gott segnet sein Volk. Und dann, in diesem Lied, kommt dann eine Note, eine musikalische Note, das Selah. Eine Pause. Weil das Wichtige kommt jetzt. Jetzt kommt's. Und das ist das Wichtige, was dort dann steht. Gott segne dich mit seiner Gnade, mit seinem Segen und lasse sein Angesicht über dich leuchten. Pause. Damit, das was? Was soll denn sein mit dem Segen Gottes, mit der Gegenwart? Was soll denn das sein? Und wir haben gelesen, was da steht in Vers 3. Dass man auf Erden erkenne seine Wege, unter allen Heiden sein Heil. Dass man auf der gesamten Welt sieht, wer Gott ist. Und sein Heil erkennt, die Rettung Gottes soll erkannt werden unter allen Völkernationen. Der Psalm selbst nennt in der Ursprache wenigstens drei verschiedene Bezeichnungen für Völker und Volksgruppen. Könnt ihr euch das vorstellen? Damit ist alles gemeint. Und die Fachleute erzählen uns, dass auf dieser Welt ungefähr 11, und dann kommt es sehr auf die Struktur oder die Art der Zählung drauf an, 11 bis 16.000 Volksgruppen leben. Und unsere Missiologen, Freunde in den Universitäten finden heraus, dass 5 bis 6.000 dieser Volksgruppen noch immer nicht vom Evangelium gehört haben. Der Psalm Davids, vor 3000 Jahren geschrieben, hatte diese große Vision. Und es ist bis heute noch immer nicht vollendet. Den Segen, den wir empfangen vom Herrn, mit all dem, mit eurem Reichtum, Wohlstand, materiell wie geistlich gesehen, der Segen, den ihr empfangt, der ist noch immer nicht verteilt bis an die Enden der Erde. Der ist noch immer nicht ausgeteilt bis zu den Völkern ans Ende der Erde, wie die Menschen in Nuristan. Dort ist er noch immer nicht angekommen. Es kann nicht sein, dass 5.000 bis 6.000 Völker und Volksgruppen und Sprachen noch immer nicht gehört haben von der rettenden Gnade, von dem rettenden Segen und Heil, von der rettenden Gegenwart unseres großen Gottes. Eine Wahrheit und ein Prinzip der Schrift. Und ich zeige euch einige Schriftstellen, wie Gott das eigentlich meint. Das ist keine Idee des Neuen Testamentes oder eine Idee, die ein paar Apostel hatten. Nein, Gott hat festgelegt, dass seine Herrlichkeit bis an die Enden der Welt ganz klar, ganz eindeutig kommen werden, was, egal was passiert. Und zwar von Anfang an. Und ich möchte euch einige ausgesuchte Bibelstellen Thema. Und wir fangen in der Schöpfungsgeschichte an mit der Schaffung Adam und Evas. Die Welt ist gemacht und Gott schafft sich nun seine Menschen in seinem Ebenbild. Mit seiner Herrlichkeit. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, seiner ganzen Herrlichkeit. Und all das, was da war, was Gott war, das war in diesen Menschen, in Segen, in Gnade, in seiner Gegenwart. Zu seinem Bild erschuf er ihn und schuf ihn an Frauen. Gott segnete sie und sprach ihnen, seid fruchtbar und füllt die ganze Erde mit meiner Herrlichkeit. Und das steht hier nicht, aber das bringe ich dazu. Das ist in diesem Text da. Mit seiner Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit bis an die Enden der Erde. Gleich vornherein im Schöpfungsbericht. Und wir gehen Schritt für Schritt weiter und gehen zu Abraham, dem das verheißen ist. Und ihr kennt diese Stellen so genau und so gut, wo Abraham in 1. Mose 12 versprochen ist. Ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen, und ich will die segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Dieses Wort, das hier steht, meint den gesamten Kosmos. Dieses Wort, das hier steht, meint den gesamten Kosmos, das gesamte Universum, die ganze Welt in diesem kleinen Mann. Und ich habe die große Hoffnung, dass heute dieses Wort einen kleinen Mann unter uns anspricht. Denn Gott ruft heute noch solche Abrahams unter uns. In dir als Berufenem steckt ein Potenzial für die gesamte Welt. Glaub nicht, dass deine kleine Welt, in der du lebst, das Ziel Gottes mit deinem Leben ist. Das Ziel Gottes mit deinem Leben ist die gesamte Welt. Der Segen, den er bereitet hat für die Völker, Nationen und Volksgruppen bis zum Ende der Welt. Das liegt hier unter euch verborgen. In 4. Mose lesen wir über Gottes Pläne. Und 4. Mose 4. Verse 5 folgende. Da redet Gott von seinem Gesetz, die er geschenkt hat, von seinem Gesetz und den Belehrungen, 4, 5 folgende. Und ich glaube, da habe ich mich vertan. Bei den vielen Stellen, die ich rausgesucht habe, da ist mir jetzt ein Schreibfehler passiert. Da spricht Gott von seinem Gesetz, das er seinem Volk gibt, damit alle Völker drumherum staunen werden, was für wunderbare Regeln dort gegeben sind. Gesetze, Regeln, Anweisungen für das Alltägliche. Gott selbst möchte sich in seinen Lebensanweisungen unter seinem Volk verherrlichen, dass alle Völker um dieses Volk Israel herum erkennen, was für ein Gott das ist. Und wir lesen es durch das Alte Testament hindurch. Wir lesen es von der Weisheit Salomos in 1. Könige, Kapitel 10, 1 bis 9. Und ihr kennt diese Geschichte, wo die Herrlichkeit Gottes so aufblüht mit im Reichtum und Wohlstand und in der Macht dieses einen Herrschers, Salomo, dem Sohn Davids. Und diese Königin von Saba kommt und nur noch staunt. Und ich lese euch nur 1, 2 Verse draus. Ja, lasst uns 9 anschauen, wo diese Königin von Saba, die viel Reichtum auch noch bringt, sehr viel Geschenke zu ihm, sie sagt dem König, gelobt sei der Herr. Diese fremde Herrscherin fängt an, Gott zu loben. Gelobt sei dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Eine fremde Herrscherin lobt Gott. Stellt euch vor, Putin kommt hierher oder Obama kommt hierher in unsere Gemeinde, in unser Land, so wie die Flüchtlinge jetzt kommen. Die sehen den Segen, den Gott uns schenkt und fangen an, Gott zu loben. Sie kennen Gott nicht, aber sie sehen es mit eigenen Augen, sie können es anfassen, diesen Segen, den Gott uns gibt, und fangen an, Gott zu loben. Das ist das, wie sich Gott vorgestellt hat, wie er sich wünscht. Und wir müssen als diejenigen, die den Segen empfangen, den Segen weitergeben an andere, sichtbar machen, greifbar machen, mit offenen Armen verschenken. So verherrlicht sich Gott. Durchgehend durch das Alte Testament. Und wir können Schritt für Schritt weitergehen. Ich habe noch viele Stellen hier rausgesucht. Daniel 3, die drei Freunde im Feuerofen, die sich auflehnen gegen dieses Gebot. Sie wollen ihrem Gott gehorsam sein und die Berater von Nebukadnezar, für die ist es so, dass sie das sehen und als Königslästerung, als Hochverrat sehen. Und diese jungen Männer, diese drei Freunde, deren Name so schwer auszusprechen ist, die werden jetzt hingerichtet. Die werden jetzt öffentlich hingerichtet, in einen Feuerofen geworfen. Und Gott stellt sich zu ihnen und ihrem Bekenntnis. Ihnen geschieht nichts, kein einziger Tropfen Schweiß auf ihrer Stirn, kein Haar versenkt in diesem furchtbar glühenden Hochofen. Und sie kommen heraus unversehrt und dieser Nebukadnezar fängt an, Gott zu loben. Er fängt an, Gott zu loben und Gesetze zu sprechen, die für sein ganzes Reich, und das ist kein kleines Königreich, das ist eins der großen Weltreiche dieser Weltgeschichte, das persische Großreich, gelten für alle hunderte Völker und hunderte Sprachen. Er verordnet ein Dekret und wir können das nachlesen in Daniel 3, Vers 28, was dort passiert, wie Gott dort verherrlicht wird unter diesen großen, vielen Völkern. Da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt hat und seine Knechte gerettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihnen Leib preisgegeben, denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. So sei nun dies mein Gebot: Wer unter allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos lästert, der soll in Stücke gehauen und sein Haus zu einem Schutthaufen gemacht werden. Denn es gibt keinen anderen Gott als den, der es so retten kann. Ich würde mich freuen, wenn das viele dieser Flüchtlinge, die jetzt kommen, in unser Land sagen könnten. Wenn viele dieser Flüchtlinge, die jetzt kommen, Menschen wie euch treffen und eingeladen werden und genau das sagen können. Denn es gibt keinen anderen Gott, als den ich hier euch bei euch sehe in der Gemeinde in Beul. In euren Familien und in der Freundschaft zu euch. Wir sangen vorhin ganz zu Anfang ein Lied. Und dieses Lied, wo Gott selbst sein Volk zusammenruft aus allen Himmelsrichtungen dieser Welt. Wisst ihr was? Das steht im Alten Testament in Hesekiel. Und ich sage euch die Stelle, es ist Hesekiel 36, 22 folgende. Und wenn ihr eure Bibeln habt, möchte ich euch jetzt fleißig blättern sehen, weil das sind ganz zentrale Stellen, die von diesem einer Wahrheit uns berichten, von dieser einen Wahrheit, dass Gott bis an die Enden der Welt verherrlicht sein möchte. Und wenn es sein muss, ruft er die Menschen zusammen aus den Enden der Welt, von den Enden der Welt. Uns sind dann oft nur diese zentralen Stellen, wo Gott uns ein neues Herz gibt, ein fleischernes Herz bekannt und im Gedächtnis. Aber lest mal mit im Gedächtnis. Aber lest mal mit mir. Darum sollst du zum Hause Israel sagen. So spricht Gott zum Propheten. So spricht Gott der Herr, ich tue es nicht um euretwillen. Ihr vom Haus Israel, sondern um meines Namens willen tue ich's, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr. Wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Und so ruft Gott dann, ja, die Völker zusammen in einer Prophetie, ja, und präsentiert am Volk Israel, dass er heilig ist. Und hier ist es leider so, dass das Volk Israel natürlich versagt und mit Davids Herrschaft und Salomos Herrschaft es den Bach hinuntergeht. Aus einem einzigen Grund: hängen bleibt, stecken bleibt, bei denen, die beauftragt sind, den Segen weiterzugeben. Und so möchte ich euch, liebe Geschwister, dringend ermahnen, den Segen nicht zu halten, den Segen nicht festzuhalten, den Segen nicht zu krampfhaft für euch zu verwenden und euch darüber zu freuen. Das ist das, eine ganz natürliche Reaktion. Ganz natürliche Reaktion, das geht uns und jedem von uns so, dass wir uns über den Segen freuen, danke lieber Papa sagen und wegdrehen und in unsere Spielecke verkriechen und mit dem Segen Gottes spielen und ihn für uns selbst verwenden. Das ist nicht Gottes Prinzip. Gottes Prinzip ist, wie der Psalmist uns sagt und die ganze Schrift, dass Gott uns segnet und wir den Auftrag haben, den Segen weiterzugeben. Wir haben das im Alten Testament gesehen und wir brauchen nur ganz kurz ins Neue Testament zu schauen und zu erkennen, was Jesus tut. Jesus bereitet seine Jünger vor auf eine große Aufgabe. Und jeder von euch kennt diese Aufgabe. 3 Jahre lang Training, Jüngerschaftsprogramm, intensiv, bis an die Schmerzgrenzen, bis an die körperlichen, geistigen und geistlichen Schmerzgrenzen. Und am Ende gibt er ihnen folgenden Auftrag. Und jeder von euch kennt den Auftrag. Ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Matthäus 28. Markus 16. Lukas, die Stellen, die hier gelistet sind. Lukas, der ist 2-mal betont am Ende. Bis ans Ende der Welt. Und dann in der Apostelgeschichte neu aufgreift. Wo Jesus seine Jünger dann bevollmächtigt mit dem Heiligen Geist. Und ihnen sie beauftragt. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Welt. Eure Stadt, die Nachbarschaft und so weiter und bis ans Ende der Welt. Ich habe mal eine kleine Internetrecherche gemacht. Wir reden ja immer nur von Paulus als dem großen Missionar. Wisst ihr eigentlich, was mit den anderen 11 Aposteln geschehen ist? Wir wissen von Petrus, das haben wir ein paar Andeutungen in der Schrift, dass er dann, wie uns dann die Tradition sagt, mit Paulus dann unter der Verfolgung in Rom dann hingerichtet wird. Wisst ihr, was mit den anderen passiert ist, mit den anderen Aposteln? Die waren alle gehorsam. Gingen alle bis ans Ende der Welt. Thomas soll bis nach Südindien gekommen sein. Matthäus, der bis nach Afrika hineinging und dort eine Gemeinde gründete unter den Äthiopiern, die bis heute auch noch existiert als orthodoxe Kirche. Andreas, der nach Zentralasien ging, nach Persien und dann in Mazedonien, wahrscheinlich im Balkan, hingerichtet wurde. Und so geht es durch die Bank. Alle dieser 12 Jünger, Apostel, inklusive Paulus, sind ans Ende der Welt gegangen. Paulus war der, von dem wir gehört haben, der alles niedergeschrieben hat und dessen Briefe keine Gemeindebriefe sind. Seine Briefe und Schreiben sind Missionsbriefe auf der Missionsreise geschrieben und den Gemeinden gegeben, die stecken bleiben in ihrem Glaubensleben, die anfangen, Probleme zu haben, weil sie zusammenstecken. Und am Ende sagt er ihnen dann in 1. Korinther 11,1, sagt er denen, folgt doch bitte meinem Beispiel. Folgt meinem Beispiel, ich, der ein Missionar, als Missionar durch die Welt reist, folgt ihr alle meinem Beispiel. So wie Jesus gesagt hat, folgt meinem Beispiel als Jünger. und seine Jünger beruft zur Weltmission. Es gibt eine große Gefahr, von der ich noch sprechen möchte. Eine große Gefahr, der Segen Gottes, und so will ich es mal vergleichen, der Segen Gottes ist wie frisches Obst und Gemüse. Es ist wie frisches Obst und Gemüse. Und wenn es nicht verzehrt wird, ihr wisst, was dann passiert. Entweder muss man es mit viel Aufwand einlagern, und ihr werdet euch wundern, manche Gemeinde, in die man kommt heutzutage, dann sieht man den Segen Gottes in großen Häusern, großen Autos, einer tollen Dekoration, einer prima Orgel und super Ausstattungen. Da werden Hunderttausende Euro hineingesteckt und vielen und sogar noch drüber hinaus. Und man versucht krampfhaft, den Segen Gottes zu konservieren, und diese Gemeinden enden dann leider oft man empfindet sie wie ein Kühlhaus. Und das ist so. Um Obst und Gemüse frisch zu halten, wenn man es konservieren will, muss man es entweder eindosen oder man muss es kühlen. Und so fühlen sich manche Gemeinden an. Manchmal ziemlich blechern und auf der anderen Seite manchmal ziemlich kalt. Ich wünsche euch das nicht. Ich wünsche, dass ihr dieses Prinzip Gottes lernt, den Segen zu empfangen, in der vollen Vielfalt, mit allem, was Gott zu bereiten hat für euch. Und dann genauso mit offenem Herzen einfach weiterzugeben. Verstopft den Segen Gottes nicht. Obst und Gemüse, das man versucht zu konservieren, es wird entweder sehr teuer oder es fängt an zu muffeln und zu schimmeln. Haltet den Segen Gottes nicht auf. Schenkt ihn weiter mit vollem Herzen, so wie ihr empfangen habt. Ich erzähle euch die Geschichte eines Mannes, der uns die Jahre über unterstützt hat, mit Hunderten von Euro jeden Monat, und hat uns den Missionsdienst letztendlich ermöglicht. Wisst ihr, dieser Mann sagte mir einmal was: Arno, ich weiß gar nicht, ich gebe immer und ich gebe immer mehr, und wir sind nicht die einzigen Empfänger dieses Segens. Er gibt noch anderen und es wird bei ihm immer mehr. Es wird immer mehr. Er gibt freimütig und freiherzig uns zu Beginn Hunderte von Euro jeden Monat, um uns in der Anfangsphase unseres Dienstes zu helfen. Und dann steht er da und sagt: Arno, ich weiß gar nicht, was ist. Gott segne mich so überreich. Ein Mann, der gelernt hat, was es heißt, ein Kanal Gottes zu sein für diese Welt, ein Segenskanal für diese Welt, für uns ganz besonders und dann für die Menschen, denen wir gedient haben. Halte den Segen Gottes nicht auf. Wenn hier ein junger Mann unter uns ist und diesem Ruf nicht folgen möchte, wird Gott einen alten Mann schicken. Und wir haben solche alten Männer draußen getroffen. Ein Freund von mir, der 5 Jahre und mehr Dienst draußen gemacht hat, als über 60-jähriger Mann, der nicht eine Minute ohne Schmerzen stehen konnte, wegen einer Fehlbehandlung vor vielen, vielen Jahren, 40 Jahren unter Schmerzen, der ist hinausgegangen in den Dienst, in die arabische Welt, und hat dort den Pastoren gedient. Als anerkannter Pastor großer Kirchen. Der kam raus. Wenn du ja als junge Frau nicht da bist und hörst und gehst und alles zurücklässt, dann wird Gott eine alte Frau hinausschicken. Und diese alten Frauen haben wir draußen getroffen. Grauhaarige alte Frauen, die draußen im Taliban-Land, in Kandahar, den Menschen dort dienen. Und morgens mit Gebrechen und Schmerzen aufstehen, um diesen Menschen zu dienen. Wenn du als junge Familie und als junger Familienvater dem Ruf Gottes nicht folgst, den Segen Gottes unter die Nationen zu bringen, dann wird Gott eine Familie wählen aus einem unterentwickelten Land, ohne finanzielle Absicherung, ohne finanziellen Hinterhalt und ohne genug Menschen, die hinter ihnen stehen, um sie in den Missionsdienst zu tragen. Und diese Familien haben wir auch gesehen, die mit ihren behinderten Kindern ins Missionsfeld gehen. Sie haben dieses Prinzip verstanden. Und die große Gefahr unserer Welt hier: ihr habt Armut, und wie meine Großeltern und Eltern erlebt haben, ihr habt Hunger gesehen und ihr wisst, was es bedeutet, diesen Segen, den wir hier erleben, zu spüren und zu haben und für die Kinder aufzubereiten, die Kinder heranwachsen zu sehen in Gesundheit, mit medizinischer Versorgung, mit Bildung und all dem. Aber es ist ein Segen, den wir nicht festhalten dürfen, Geschwister. Wenn wir diesem Ruf nicht folgen, Segensbringer für die Welt zu sein, wird Gott alte, arme, behinderte Menschen hinaussenden und diese Aufgabe erfüllen lassen, die er vorgesehen hat. Es gibt eine Lösung. Und die Lösung liegt für uns darin, dass wir umkehren und dass wir Buße tun. Und ich möchte euch auch ermutigen als Gemeinde, für unerreichte Völker zu beten. Sucht euch, und das ist heute einfach zu finden, es gibt toll angelegte, großartige Untersuchungen, die veröffentlicht sind, sucht euch ein einziges unerreichtes Volk. Beruft jemanden unter euch, der euch mit Informationen regelmäßig versorgt. Betet für jemanden, die Untersuchungen so weit bringen, dass er herausfindet, welche Mitarbeiter dort sich vorbereiten für diese unerreichten Völker. Wie die Situation dieses Volkes ist, welche Möglichkeiten es gibt. So eine Patenschaft ist keine große Sache. Fangt so in kleinen Schritten als Gemeinde an, für ein einziges unerreichtes Volk zu beten. Und beruft jemanden, der euch regelmäßig verbindlich mit diesen Informationen versorgt. Als Einzelner, für den Einzelnen möchte ich ganz klar sagen, stelle dein Leben Jesu neu zur Verfügung. Jesus ist ein Missionarsausbilder. Ein Meister, der seine Jünger schult, für einen einzig großen Auftrag, ans Ende der Welt zu gehen. Nehmt Abstand von irgendwelchen Phrasen, die euch sagen wollen, ich bin nicht berufen. Ihr könnt gern zu mir in mein Büro kommen, wenn euch das drückt und ihr keine Berufung habt, ich besorge euch eine. Ich besorge euch eine. Wir gehen durch die Schrift und ich zeige euch, wie und wohin und warum ihr berufen seid. Lasst euch nicht zurückhalten von irgendwelchen Ausreden mit mangelnder Fähigkeit und Befähigung. Ich habe, wie ich euch gesagt habe, Menschen draußen gesehen, die Gott gedient haben mit ganzem Herzen. Und die waren von hinten und vorne nicht vorbereitet und nicht befähigt. Lasst euch nicht von diesen Ausreden mit zu viel Arbeit, zu viel anderen Aufgaben, ob in Gemeinde oder Beruf, zurückhalten. Diese Ausreden gelten bei Jesus nicht. Und beginne dann konsequent die Möglichkeiten der Mitarbeit in einem Missionswerk auszuloten, zu erforschen. Und die heutigen Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, sind einmalig. Wir gehören zu einem Volk, das es in der Art und Weise auf diesem Planeten noch nie gegeben hat. Mit unserem Wohlstand, mit den Privilegien, die wir haben. Es gab vor uns kein Volk, das diese Privilegien und diesen Wohlstand jemals hatte. Und die Möglichkeiten, die wir haben, diesen Auftrag nachzukommen. Am Ende möchte ich euch noch die Geschichte von Daniela Bayer erzählen. 2010 hat uns dann einmal die freudige Nachricht erreicht, dass die Nuristanis dieses Volk im Osten Afghanistan wieder eingeladen hat. Unter großem Druck und Gefahren hat sich dann ein Team zusammengestellt, 10 erfahrene Mitarbeiter, unter ihnen Doktoren, die 40 Jahre lang Augenkliniken und Praxen und ärztliche Versorgung bereitgestellt haben für die afghanistanische Bevölkerung in Kabul. Dr. Little, Dr. Jones, ausgesuchte Spezialisten, Dr. Little und Dr. Jones, 40 Jahre Dienst in einem Land, lange bevor vor der russischen Invasion. Dieses Team macht sich auf, ohne Straße, es gibt zu diesem Volk heute, es gibt die letzten 2-3 Jahre, wurde so einen Trampelpfad gebaut, dort in die Bergwelt hinauf und tun einen gesegneten Dienst unter diesen Menschen, einen Dienst der Barmherzigkeit, der Versorgung und der Mühe, auch was Sprache, Literatur anbelangt, und das war das Spezialgebiet von Daniela. Und sie war eine Sprachforscherin und war dabei, die Sprache dieses Volkes zu lernen und fühlte sich berufen. Und ein paar Wochen später hörten wir dann die erschreckende Nachricht, dass sie auf dem Rückweg, nachdem sie ein paar Tage dort bei diesem Volk gedient hatten, zurückkam und von einer Gruppe Taliban gefangen genommen worden sind und auf der Stelle hingerichtet wurden. Bis auf einen Mitarbeiter, einen einheimischen Mitarbeiter, der Koranverse zitieren konnte und dann als Zeuge des Geschehens zurückgeschickt wurde,
überlebte keiner. Daniela hat diesem Auftrag gefolgt. Sie ist dem gefolgt. Sie war Gott gehorsam. Mit ganzem Herzen. Dieses Volk wartet heute noch auf einen Boten Christi, der die Liebe Jesu lange jetzt schon im Land selbst aufhalten und noch immer über Jahre hinweg nicht zu diesem Volk können. Und ich möchte euch heute eine Frage stellen. Wer unter euch möchte den Platz von Daniela einnehmen? Wer unter euch möchte ihren Platz einnehmen? Psalm 67 sagt uns, Gott schenke uns seine Gnade und seinen Segen. Er wende sich uns freundlich zu und begleite uns mit strahlendem Angesicht. Damit man erkennt auf der ganzen Erde sein Wirken und alle Völker sehen werden, was du, oh Gott, zur Rettung der Menschen tust. Amen. Ich stehe euch gerne bereit hinterher für Fragen und Antworten. Bitte kommt auf mich zu.